Guten Morgen. Ich habe die Jacke ausgezogen und ganz ehrlich, die habe ich heute Morgen nur angezogen, weil ich drei Sticks, einen Ball, einen Nagel, ein Handy, ein Blutzuckermessgerät und es ging einfach nicht alle in ein Hemd oder irgendwas. Ich dachte, ziehst eine Jacke an, bevor du eine Tasche mitnimmst. Sieht immer noch besser aus. Deswegen habe ich es jetzt dann hingelegt. Also, ich habe mir es nur ein bisschen bequem gemacht. Wie kommt man zu irgendeinem Text oder irgendeinem, ja, oder einem Nachdenken? Ihr habt ja eben den Trailer gesehen. Freizeit, Hektik. Morgens, ja, war schon anstrengend. Und nachmittags, da hatte ich dann das Privileg des Alters. Da haben die anderen dann Geländespiele gemacht und alles und ich hatte frei. Wenn man frei hat, hat man Zeit. Ist doch super. Dann kann man sich auch mal Gedanken machen über Dinge oder liest mal Dinge, die man sonst nicht gelesen hätte. Oder man stößt plötzlich auf einen Text, wo Leute drin vorkommen, ja, die einem sonst noch nie begegnet sind, obwohl der Text komplett bekannt ist. Maria, Martha, Lazarus, Jesus, die Jünger, die Volksmenge. Dann ist da irgendwas, was. Aber das machen wir Mittwochabend. Das machen wir, heute Morgen machen wir was anderes. Dann bin ich in Lukas 7 auf die Verse 36 gestoßen. Ich glaube, der, wenn ich mich richtig erinnere, der Martin hat jetzt mal darüber gesprochen, wie Jesus bei dem Pharisäer einkehrt. Ich lese mal, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus ins Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin und fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus. Da seinen Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldeintreiber. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du? Wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich mir den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerichtet. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ich glaube, den Text kennen wir alle, Auslegungen kennen wir auch alle. Und ich bin dann auf was ganz anderes eigentlich gestoßen. Wie ist das eigentlich mit Jesus in meinem Haus? Ich habe ihn doch auch eingeladen bei mir. Habe ich mich so verhalten wie der Pharisäer oder habe ich mich so verhalten wie die Hure oder die mit dem unmoralischen Lebenswandel. Wie gehe ich mit Jesus in meinem Haus um? Wenn ich Johannes 17 lese, dann wohnt er in mir und Gott in ihm. Beide haben Wohnung bei mir bezogen. Nicht zur Untermiete, nein, sie haben einen Anteil an meinem Haus. Albert Einstein hat gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das ist schon steil. Was bin ich bereit? Es gibt ja mehrere Bilder vom Haus. Einmal, wie ich es jetzt eben schon angeführt habe, Jesus in meinem Haus, wie es auch Julie Bailey gedichtet hat, wie wir es im Lied gesungen haben. Dann gibt es ja auch noch das Haus Gottes, wo ich mich drin bewegen darf, wo ich drin Gast sein darf. Aber da soll es jetzt heute nicht drum gehen. Es soll einfach mal darum gehen, Jesus in meinem Haus. Und dann fällt mir als erstes ein, dieses Beispiel, wie ist denn mein Haus überhaupt gebaut? Das ist ein wunderschönes Haus. Aber ich weiß nicht, ob ich bei Sturm ruhig da drin schlafen würde. Ich weiß auch nicht, wie lange es da noch stehen wird. Wie ist mein Haus? Nur oberflächlich, leicht oder habe ich mein Haus wirklich auf Fels gebaut, wo sich nichts mehr bewegt? Das sind ja so schöne Bilder in unserem Kopf, ja. Ich würde sagen, so ein Zwischending, weil das ist auch unbequem, da auf den Felsen jedes Mal zu klettern, im Winter, wenn Schnee liegt, wieder runterkommen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht angenehm, in diesem Haus zu wohnen. Aber es sind einfach Bilder. Wie ist mein Haus aufgestellt? Dieses Bild haben wir ja auch in der Bibel. Habe ich mein Leben, mein Haus, mein alles auf Sand gebaut? Das wird ja so gern zum Evangelisieren genommen. Der eine ist ungläubig, der hat auf Sand gebaut, der andere ist gläubig, der hat auf Fels gebaut. Okay, das ist ganz einfach. Aber ich bin der Meinung, es gibt auch Gläubige, die auf Sand gebaut haben. Wenn es eng wird, dann wird schnell zur Lebensversicherung gegriffen oder zu irgendetwas anderem, ganz natürlichen, anstatt auf den zu greifen, der wirklich Fels ist. Und es gibt wirklich ganz selten Menschen, die in so einem Haus wohnen, die wirklich alles vom Herrn erwarten, alles ihm überlassen. Das sind Leute, wo ich den Hut vorziehe, die wirklich dann im Glauben da sind. Ich habe das ja erzählt mit meiner Hand. Die Gedanken waren schon da. Fährst du jetzt dahin? Was willst du überhaupt da? Du kannst dir eigentlich nicht. Du kannst nur Ratschläge geben. Der Gedanke, zu Hause zu bleiben, war eigentlich realistischer wie zu fahren. Wenn man doch fährt, ich will mich jetzt nicht selbst loben, ich will das nur als Beispiel bringen. Ich habe mir dann einen Ruck gegeben und habe gesagt, komm, fährst doch nochmal hin. Die haben gesagt, ich soll nächstes Jahr wiederkommen. Ich habe gesagt, weiß ich noch nicht. Aber wie ist das? Worauf vertraue ich? Jetzt tut mir das Bein weh, jetzt kann ich nicht zu meinem Nachbarn gehen. Probier's doch, vielleicht gehst du aus der Haustür raus und das Bein tut nicht mehr weh. Wenn wir es nicht probieren, werden wir es nicht erfahren. Das will ich damit sagen. Wir berufen uns so oft auf unsere Dinge. Wir sind Menschen, wir sind da drin verstrickt und das ist auch alles normal. Das ist nicht unnormal. Das soll euch auch nicht irgendwie beunruhigen. Es ist unser normales Leben, mein Leben, dein Leben, das ist so. Und wenn ich dann Jesus in mein Leben einlade, dann ist es doch als erstes ins Wohnzimmer. Wenn wir Gäste bekommen, die nehme ich doch nicht mit in den Keller oder irgendwo hin, die nehme ich doch mit ins Wohnzimmer. Das Komische ist, meine Frau macht dann schon einen Tag vorher sauber, weil Besuch kommt. Sie macht auch sonst sauber, also jetzt. Aber dann wird alles ein bisschen intensiver gemacht. Dann wird das nochmal gerückt und das nochmal und es kommt Besuch. Und dieser Besuch soll einen Eindruck von uns haben, dass es ordentlich ist, dass es sauber ist. Das ist ja auch richtig. Und als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe und ihr vielleicht auch, hat er uns ja alle Sünden vergeben. Wir waren ja reingewaschen. Und dann haben wir uns als erstes im Wohnzimmer getroffen, haben uns zusammen auf die Couch gesetzt und haben angefangen zu leben, zu erzählen, zu machen, zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich mir das einfach mal so bildlich vorstelle. Und jetzt meine Frage, ist er im Wohnzimmer geblieben? Schöner Ausblick, draußen ist ein See, herrlich, da kann man es genießen. Kann man vielleicht noch ein Feuer anstecken, wenn man das Bild da rausnimmt. Behaglich, schön. Das Wohnzimmer. Ich denke, da hat keiner was gegen. Das haben wir alle aufgeräumt, das passt, das geht. Küche. Oh wei. Ja, bei uns ist das ein Raum, da ist das ein bisschen schwierig. Aber es gibt auch Küchen, da macht man die Tür besser nicht auf. Da nimmt man nur die besten Freunde mit rein. Aber teile ich das mit Jesus, meine Küche? Jetzt nicht der Raum, sondern mein Essen. Was ich esse, mache ich das mit ihm gemeinsam? Oder frage ich ihn gar nicht danach? Und wundere mich dann, wenn ich auf einmal 200 Kilo wiege. Wo ist meine Vernunft? Wo ist mein Leben mit ihm? In meiner Ernährung, in meinem Umgang mit Dingen, mit meiner Zeit? Sicher kann ich jeden Tag ein 3-Sterne-Menü kochen. Dann bin ich 2 Stunden in der Küche und bin satt nachher. Ich könnte aber auch mal was Einfaches kochen und hätte eine Stunde Zeit für einen Nachbar. Nehme ich ihn mit in meine Küche, in meine Gewohnheiten? Wie sieht das aus, wenn ich da einen Schrank aufmache? In dem Schrank? Ach nee, da kann keiner reingucken. Den lassen wir lieber zu. Was habe ich da alles gehamstert, gebunkert? Aber da kommen wir noch zu. Wie ist es mit dem Kinderzimmer? Wir haben ja jetzt erwachsene Kinder. Aber habe ich Jesus mit in die Erziehung meiner Kinder genommen? Oder habe ich das bestimmt? Die müssen Abitur machen, die müssen einen vernünftigen Beruf erlernen, die müssen diese Richtung einschlagen, die müssen das machen. Oder habe ich das mit Jesus zusammen geplant? Habe ich das mit ihm zusammen gemacht? Also ich habe da gewaltige Fehler in meinem Leben gemacht. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Wenn ich das heute nochmal zu tun hätte, da hätte ich Dinge anders gemacht. Aber das ist vorbei. Das ist auch nicht schlimm, das ist normal. So ist unser Leben. Wenn sich einer mit 80 bekehrt, der kann auch nicht mehr sagen, in meiner Kindheit hätte ich das gern anders gemacht. Das ist rum. Aber wie ist das mit unseren Kindern? Mit dem Umgang mit unseren Kindern? Haben wir das mit unserem Herrn abgesprochen? Oder haben wir erstmal unsere Ideen verwirklicht und es uns dann absegnen lassen? Meistens funktioniert das auch, aber manchmal funktioniert das auch nicht. Mit ihm wohnen, mit ihm in einem Haus wohnen, das ist nicht einfach. Das ist hochkompliziert. Und oft wohnen wir alleine da drin, aber er ist auch da. Oder unser Schlafzimmer. Jetzt lassen wir das Bett mal außen vor. Es sind so viele Kinder. Reden wir mal über den Kleiderschrank. Wie ist es dann mit meinem Anziehen? Mit meinen Klamotten? Gut, ich habe jetzt leicht reden. Erstens bin ich ein Mann. Zweitens bin ich nicht modebewusst. Drittens ist mir das meistens egal. Aber da gibt es ja Leute, die immer die neueste Mode haben müssen. Habe ich das mit meinem Herrn so abgesprochen? Manche Dinge sind grauenhaft, aber dann sind sie halt eben modern. Und dann ist man froh, wenn sie unmodern sind, aber in 20 Jahren sind sie dann wieder modern. Aber dann habe ich sie ja weggeworfen, dann muss ich ja wieder neu kaufen. Wie weit nehme ich in diese Entscheidungen meinen Herrn mit hinein? Gar nicht. Geht ihn ja nichts an, hat ja nichts mit meinem Glaubensleben zu tun. Das ist ja mein Outfit. Ich weiß es nicht. Wenn er wirklich in mir lebt, dann soll ich ihn auch da mit hineinnehmen. Oder? Gar nicht so einfach. Hochkompliziert. Die Speisekammer. Gut, dass sie undeutlich ist. Sie ist trotzdem undeutlich. Das Bild hatte so eine schlechte Auflösung. Aber wenn ich denke an das Volk Israel, jeden Morgen rausgehen, Manna sammeln, Wachteln sammeln und bei uns geht die Tür kaum auf. Muss man sich schon mal dagegen lehnen. Und dann stehen da Dinge, da ist dann das Datum abgelaufen. Das sind so Dinge, die mich ärgern. Warum hat man das gekauft? Aber das ist auch normal. Es steht dann halt eben irgendwo da. Meine komplette Versorgung fürs Leben. Übernehme ich die selbst? Nehme ich das selbst in die Hand? Oder rede ich mit Jesus darüber? Brauche ich das jetzt noch? Das ist das günstige Angebot. Bei mir ist das dann so. Da steht dann Nutella und dann kostet das nur 1,49. Und dann stehe ich davor und denke ich, ich nehme jetzt den Hubwagen und die Palette mit. Denke ich, nee, sei vernünftig, nimm nur 10 Gläser. Das sieht dann schon gigantisch aus. Wie gehe ich damit um? Brauche ich das wirklich alles? Brauche ich das nicht? Braucht das der Herr vor allen Dingen oder brauche ich das? Das sind Fragen. Ich beantworte mir die manchmal im Kaufhaus. Denke ich, nee, brauchst du doch nicht. Stell es wieder zurück. Das ist unnötig. Trotzdem esse ich abends gerne eine Tafel Schokolade. Wir dürfen genießen. Wir dürfen uns freuen. Das ist nichts Negatives. Wir müssen es nur mit ihm übereins machen. Er gönnt uns die Praline abends. Er gönnt uns das Nutella-Brötchen. Er ist überhaupt nicht neidisch. Er gönnt uns den neuen Hosenanzug, den neuen Rock, den neuen Anzug. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist meine Einstellung dazu. Wie ich das handhabe. Der ist so großzügig. Das ist gigantisch, das erlebe ich jedes Mal neu. Nur, wie kriege ich ihn mit da rein? Entscheide ich das jetzt nur für mich persönlich oder lebt er wirklich in allen Bereichen? Das Gästezimmer steht ein Fernseher und ein Bett. Ja, könnt ihr wohnen. Primitiv, einfach, spartanisch. Oder bin ich gastfreundlich? Fühlt der Gast sich bei mir wohl, nicht wegen dem Bett und dem Fernseher. Nehme ich ihn mit in meine Familie und nimmt er etwas mit aus unserer Familie, aus meiner Familie? Sind wir da ein Zeugnis unseren Gästen gegenüber? Und ehrlich vor allen Dingen, oder sind wir Schauspieler? Oh, Gott sei Dank, dass der jetzt wieder weg ist. Jetzt können wir wieder Schrank aufmachen, wo die ganzen Flaschen drin stehen. Wie bin ich? Authentisch? Ehrlich? Auch wenn da was rumliegt. Oh, wir wollten doch gerade aufräumen. Diesen Satz habe ich tausendmal gehört. Ich bei Leuten in den Keller gekommen bin, wollte die Heizung sauber machen. Mein Mann wollte da sowieso aufräumen. Da sieht es wieder aus. Ja, sah voriges Jahr genauso aus und das Jahr davor auch genauso. Es war einfach gelogen. Ja, und man merkt sowas mit der Zeit. Es gab aber auch mal Leute, wo ein Tag vorher Geburtstag war, wo dann alles im Flur noch stand vom Kindergeburtstag. Ja, wir wollten das ja noch aufräumen, wir haben es nicht mehr geschafft. Okay, ist in Ordnung. Aber doch nicht, wenn die Spinngeweben in der Tür hängen und sagen, wir waren gestern erst da drin und haben da drin geguckt. Ja, klar. Man merkt doch sowas. Man kriegt auch ein Gespür dafür. Ist man willkommen? Ist man Gast? Ist man kein Gast? Oder kriegt man nur Geschauspieler? Und wir sollten einfach echt sein. Wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann sollten wir dazu stehen. Erstens ist es unser Leben. Und zweitens brauchen wir es nicht anderen gegenüber zu rechtfertigen. Ich muss es meinem Herrn gegenüber rechtfertigen. Wir sollen uns so verhalten, wie es in der Bibel steht. Welche Maßstäbe es da geht, ordentlich, sauber, gastfreundlich, alles. Aber trotzdem individuell, so wie ich es gewohnt bin. Ja, der Dachboden, wo da so viele Dinge in meinem Leben rumliegen, die ich nicht geordnet habe oder die ich aufgehoben habe, wo ich dran hänge, die ich nicht loslassen will oder die ich gerne loslassen will, Rosel, und nicht loswerde. Das ist dann noch gravierender, ja. Wie sieht's auf meinem Dachboden aus? Welche Schätze habe ich da noch gehortet aus meiner Jugend? Wenn ich den Kasten aufmache, dann habe ich nur böse Erinnerungen, schmeiß den weg. Wo er gute Erinnerungen dran hat, den macht öfters auf. Das, was ihr versteckt habt, irgendwo, holt's raus. Regelt's mit eurem Herrn. Macht's mit ihm. Macht mit ihm die Kisten auf, die Truhen auf, die alten Dinge, die verschüttet sind. Das kann man machen, wenn man in der Freizeit fährt und nachmittags frei hat. Oder nehmt euch mal einen Nachmittag frei. Setzt euch mal mit ihm ins Wohnzimmer und räumt mal einen Speicher auf in Gedanken. Oh, das kann staubig werden. Aber das hilft, das befreit. Man geht dann auch wieder gerne auf den Dachboden. Sonst lässt man die Klappe schon mal zu oder die Tür nach oben, weil man da ja Dinge findet, womit man eigentlich nichts zu tun haben will. Und genauso ist das mit dem Keller. Wie viele Kisten haben wir da gelagert? Das ist ein Weinkeller. Es gibt bestimmt welche, die Wein horten. Man kann auch richtig Geld damit verdienen. Aber was für ein Gerümpel ist alle im Keller drin? Genauso wie beim Speicher. Welche Leiche liegt da noch im Schrank irgendwo? Auch das ist normal bei unserem Leben. Wir werden nicht alles ausräumen. Wir werden nicht alles offenlegen. Wir werden immer wieder, wenn wir nach Jahren forschen, irgendwas finden. Es wird immer wieder etwas zum Vorschein kommen. Aber nicht wieder einpacken. Nicht wieder wegstellen. Sagen, Herr, komm mit. Hier ist der Kohlenkeller, hier guck jetzt mal, hier ist nichts mehr drin, der ist leer. Oder hier ist der Kartoffelkeller, die Kartoffeln sind all verfault. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wegwerfen. Aber ihn mitnehmen, mit hineinnehmen in unser Leben, in unser ganz alltägliches Leben. Er versteht was von Putzen, er versteht was von Staub, von Fensterputzen. Und wenn ich dabei zufrieden bin bei diesen Arbeiten, wenn die mir Spaß machen, wenn das nicht meine ganze Zeit raubt, dann ist das auch alles normal, weil es unser Leben ist. Aber wenn ich jede Woche mindestens zweimal die Fenster putzen muss, dann würde ich mir überlegen, ob das normal ist. Weil diese Zeit könnte man auch woanders nutzen. Und außerdem wird der Durchgangsfaktor von der Wärme immer dünner, wenn man da das Glas so abpoliert. Das ist gefährlich. Das kostet mehr Energie. Nein, einfach mal grob überdenken. Oder muss ich jeden Tag dreimal den Teppich saugen, obwohl überhaupt niemand in der Wohnung war? Nur, weil ich meine, es müsste sauber sein. Und weil in meinem Hinterkopf ist, wenn ich das mache, muss ich nichts anderes machen. Wir haben ja so in unserem Kopf feste Dinge. Wenn ich das mache, dann bin ich beschäftigt, dann kann keiner mir irgendwie böse, dann kann keiner mir, das ist sinnvoll, das muss gemacht werden, aber da brauche ich nichts anderes zu machen. Ich drücke mich vor mir selbst. Das geht mir genauso. Dann mache ich lieber irgendwas und ja, schön, das hätte aber eigentlich nicht sein müssen oder es hätte auch in längeren Intervallen sein können und ich hätte Zeit für irgendwas anderes gehabt. Aber weil ich Angst habe vor dieser Zeit, weil ich da vielleicht etwas machen soll, was der Herr mir aufgetragen hat, mache ich lieber Dinge doppelt, dreifach, nötig, unnötig, einfach, damit sie gemacht sind. Nur mal drüber nachdenken. Jeder ist individuell. Ich bin da sehr wahrscheinlich viel flapsiger. Ich werde oft gerügt. Ich könnte bestimmt so viel Zeit mit meinem Auto verbringen wie der Markus, nur das ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Der wird zweimal im Jahr gewaschen und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn der sich dreckig macht, hat er sich selbst wieder sauber zu machen beim nächsten Regen. Das ist einfach so, ja. Trotzdem habe ich nicht mehr Zeit wie du, da habe ich vielleicht andere Dinge. Aber muss ich wirklich jeden Samstag Auto 5 Stunden polieren, dass das glitzert und glänzt? Sicher sieht ein schönes, sauberes Auto besser aus wie ein dreckiges, das gebe ich ganz ehrlich zu. Nur, es ist nicht meine Veranlagung, ein Auto zu putzen, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Das würde ich mit Widerwillen machen und das würde mir, und deswegen mache ich es nicht. Manch einer macht das wirklich gerne und liebt das, der soll's auch tun. Nur soll er sich fragen, ist das jetzt meine ganze Zeit, die ich investiere oder nicht? Und dann komme ich jetzt zu meinem Fach. Das ist ein Heizkeller. Was hat Jesus mit dem Heizkeller zu tun? Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Räume. Die Heizung brauchen wir, damit wir uns im Winter schön wohlfühlen, möllig, warm, behaglich im Haus. Im Sommer brauchen sie mehr für warmes Wasser. Heizung ist eigentlich in unseren Regionen wichtig. Ohne Heizung wird es im Winter schon eng. Wenn ich nur einen Ofen habe, irgendeine Heizmöglichkeit sollte ich im Haus haben, sonst werde ich Schaden erleiden. Was ist jetzt meine Heizung? Was ist das, damit ich mich in meinem Haus wohlfühle? Was sorgt bei mir in meinem Haus für Behaglichkeit? Mir fällt da nur ein Wort ein. Gebet. Gebet und sein Heiliger Geist. Wenn der durch alle Rohre weht, durch alle Heizkörper kommt, und dann fühle ich mich im ganzen Haus wohl. Das ist der Brennstoff für mein Leben, für mein Dasein. Diese Verbindung zu meinem Herrn, dieses mit ihm Reden, das habe ich als Kind gelernt in einem Gebet mit dem Wort Amen am Ende. Das ist ein Gebet, das ist auch richtig so. Aber ich habe das bei mir so ein bisschen umstrukturiert. Ich sage nicht jedes Mal Amen. Ich bin ja den ganzen Tag mit ihm im Gespräch. Ich muss nicht jedes Mal Amen sagen. Und das Schöne ist, er versteht das alles. Ich kann ihn in meinen Gedanken mit einbeziehen. Das funktioniert nicht immer. Das ist ganz klar. Aber immer mehr. Und das ist das Schöne. Je mehr ich ihm offenlege, je mehr ich ihn eindringen lasse, desto klarer wird das Verhältnis und desto klarer werden auch die Vorgaben. Früher habe ich mir eine Hose gekauft, dann habe ich mir die gekauft. Und heute kommt dann irgendwo so eine Stimme aus dem Hintergrund, du hast doch schon 10 Stück, brauchst du eigentlich noch eine? Wäre früher nie gewesen, hätte ich die auf die Theke gelegt, hätte die bezahlt, wäre die mit nach Hause genommen. Die Gedanken werden anders. Man verändert sich. Und man merkt es noch nicht mal. Das ist das Schlimme. Meistens merken es die anderen. Aber das ist jetzt eine alte Heizung. So ein altes Schätzchen. Wie ist das? Habe ich mir überlegt. Als ich Christ wurde, bin ich auf diesem Stand meiner Beziehung zu meinem Herrn stehen geblieben? Ist das die alte Charge? Der braucht bestimmt viel Energie, Gas oder Öl. Ich brauche Stunden am Tag, um mich selbst am Laufen zu lassen, zu halten, weil ich selbst mit mir die Energie für mich alleine verpulver und verbrauche. Warum habe ich dieses nicht mal erneuert? Dieses Verhältnis, diesen Geist, dieses Gebet, die Worte verändert, die Beziehung verändert, das Öl, das Gas neu angezapft, erneuert, ganz anders gemacht. Wie ist das, Jesus in meinem Haus? Gar nicht so einfach. Jetzt dran denkt, Wohnzimmer, das ist super. Da kann man ihn reinlassen, da passt alles. Da ist er auch die meiste Zeit. Die anderen Türen hat er dafür auch einen Schlüssel. Darf er auch da rein, wenn ich nicht dabei bin? Darf er sich alleine in diesen Räumen aufhalten? Das ist auch so eine Frage. Oder muss ich immer dabei sein und alles erklären? Oh, ja, das ist noch das und das, das weißt du ja. Ja, das regeln wir noch. Und das ist das und das. Oder darf er alleine durchgehen und darf dann kommen und darf sagen, unter deinem Bett, da steht da noch ein Karton. Hast du da mal reingeguckt? So mit ihm richtig in Verbindung kommen. Ihn mal machen lassen und mal selbst im Wohnzimmer sitzen bleiben. Und was er dann anschleppt, ist meistens dann schon verstaubt und alt. Oder es ist ganz frisch. Aber dann mit ihm bereden, mit ihm aushandeln, nicht alleine versuchen zu regeln. Und das Schlimme ist, manchmal kriegt man keine Antwort. Dann ist man da dran, dann will man es aufbröseln. Und es funktioniert nicht. Und man kaut und man macht und man überlegt. Und es war doch 20 Jahre so. Es war doch immer richtig. Es war doch immer gut. Aber der Herr hat vielleicht ganz was anderes vor. Und hat den Stuhl mal weggerückt, wo ich sonst immer dran gesessen habe. Ich soll mich jetzt mal auf einen anderen Platz am Tisch setzen. Nicht da, wo ich immer gesessen habe. Puh, fällt das schwer, das zu akzeptieren. Aber es einfach mal versuchen. Im eigenen Haus mal Dinge auch umstellen. Ich liebe das. Ich habe immer mein Firmenauto geliebt. Da habe ich neben die Tür aufgemacht. Da fing das an, oben 15er Bogen, innen, außen, dann den, dann T-Stück. Das weiß ich heute noch. Da hätte es stockdunkel sein können. Da hätte ich alles greifen können. Wenn da einer einen Kasten versetzt hätte, Ordnung. Wenn der dann sagt, jetzt schreiben wir das mal alles um, weil du älter geworden bist, da oben kommst du nicht mehr hin, jetzt räumst du das von unten nach oben. Boah, ist das kompliziert, sich dann daran zu gewöhnen. Nein, das wollen wir ja nicht. Wir haben ja unseren Stil. Und es ist auch irgendwo unser Recht als Mensch. Und das ist manchmal schon ein Kampf. Dinge zurechtzurücken, zu akzeptieren, zu ändern, vielleicht einen Teil vom Haus abgeben, weil man es nicht mehr bedienen kann. Den Keller zuschütten, weil man nicht mehr die Treppe runterkommt. Das ist dann im Alter die Ansage. Oder den Speicher nicht mehr betreten, weil man hochkommt. Hätte man doch vorher aufgeräumt. Das fand ich immer bei meiner Tante Elfriede da vorne so wunderbar. Da kamst du auf den Speicher und da war nichts. Ich habe alles aufgeräumt. Die brauchen nichts mehr wegzuräumen, wenn ich nicht mehr da bin. Da war alles gebonert. Doch, mir hat das imponiert. Mir war das ein Bild. Die hatte nichts mehr da oben stehen. Wenn wir dann alt sind und nicht mehr die Treppe hochkommen, dann steht da oben nichts mehr. Ich muss nichts mehr aufräumen. Ich habe es erledigt in meinem Leben, wo ich noch konnte. Bilder, die wir einfach haben. Und Bilder, die wir gebrauchen können. Das war jetzt so wie bei dem Ball heute Morgen. Jetzt haben wir eine Seite davon gesehen, von unserem Leben. Es gibt ja auch noch andere Seiten. Da muss ich den Ball rumdrehen. Aber was ich heute Morgen auch nicht gesagt habe, das ist, ein Ball ist rund. Er dreht sich, er ist immer da. Und ich weiß, dass er eine Rückseite hat. Ich weiß, dass es hinten etwas gibt. Ich weiß, dass der Mond keine Scheibe ist, dass hinter dem Mond was ist. Ich kann es nur nicht sehen. Ich kann nicht hingucken. Aber da ist etwas. Und das ist das Wunderbare. Ich wünsche euch, dass ihr mal so über euer Haus nachdenkt. Komplett. Von oben bis unten. So mal. Jetzt kriegen wir Besuch. Meine Enkelin steht vor der Tür. Mal so euer Haus überdenkt. Vom Keller bis zum Speicher. In aller Ruhe, ganz gelassen, nicht hektisch, und mal mit Jesus durch jedes Zimmer geht. Ist das wirklich so? Ist er überall dabei? Oder darf er bei manchen Zimmern nicht dabei sein? Müsste ich da erstmal aufräumen? Dann mach es. Aber mit ihm und nicht alleine.